Hallo und herzlich willkommen zu Down to the Detail. Heute in unserer 11. Staffel mit dem 1996er Point-and-Click-Adventure Baphomets Fluch. An meiner Seite ist zum einen der Ringo.
Hey.
Und zum anderen der Fabian.
Hallo zusammen.
Und aus einer halbjährigen Pause zurück, das bin ich, der Marius.
Yeah. Hallo
Marius. Und freue mich wie wild.
Wir uns auch.
Yes.
Schön, dass du wieder an Bord bist.
Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin.
Du warst ja nie weg, sozusagen.
Ich war nie weg. Ich bin wie Marius Müller-Westernhagen.
Oh.
Ich bin wieder hier, war nie wirklich weg.
Schön.
Genau. Ich freue mich, dass das alles geklappt hat. Es stand zur Auswahl das Westwood Game, Blade Runner oder halt Baphomets Fluch. Und gewählt wurde, ich glaube, es war etwas knapp, Baphomets Fluch.
Ich glaube nicht, dass das knapp war.
Oh, war es nicht so knapp?
Nee. Also ich glaube, Baphomets Fluch war ungefähr bei 2/3 und Blade Runner war dann doch stark abgeschlagen. Was nicht heißt, dass wir das nicht auch irgendwann mal machen werden.
Das denke ich auch. Wir sind alle drei große Fans von Blade Runner.
Ja.
Aber wir sind auch alle drei Fans von guten Point-and-Click-Adventures, die sich mit so ein bisschen, historischer Recherche und so weiter befassen, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja.
Sind wir das, ja?
Ja, das sind wir.
Ja, ich meine, nach vielleicht Gabriel Knight, noch dazu The Last Express. Es ist nicht so, als hätten wir zum ersten Mal so ein bisschen sowas da drin. Das Spiel ist eigentlich für uns richtig gut zugeschnitten.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin auf den Geschmack gekommen.
Und geschnitten ist so das richtige Stichwort, denn wir spielen überwiegend jetzt für diese Staffel den Director's Cut. Das wird wahrscheinlich für viele Zuhörer für Stirnrunzeln sorgen. Aber das hat diverse Gründe. Zum einen war das für uns die Version, die wir am schnellsten beziehen konnten und auch die, auf die wir uns dann intern geeinigt hatten. Denn wir hatten ursprünglich geplant, dass ein Teil von uns den Original spielen, der andere Teil dann den Director's Cut. Aber dadurch, dass es dann doch auch vom Ablauf her unterschiedlich ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns dem neueren Produkt zuwenden, dem Director's Cut. Wir werden aber auf die Unterschiede hinweisen. Wir werden auch immer wieder im Spiel Stopp machen und Verweise ziehen zur Originalversion. Also ihr bekommt hier mit dieser Staffel quasi beides.
Ja, genau, das ist richtig. Kleiner Service-Kommentar. Die Steam-Version und ich glaube auch die GOG-Version stellen die Originalversion ebenfalls bereit. Das ist ein bisschen versteckt, aber man kann sie super installieren. Denn ich habe versucht, das Baphomets Fluch Original von der CD zu installieren und es ist ganz schön in die Hose gegangen. Ging leider nicht mehr, so einfach.
Willkommen beim Installationsprogramm von Baphomets Fluch. Bitte geben Sie den Buchstaben Ihres Ziellaufwerks ein und drücken Sie Return. Ihr Display wird nun getestet. Wenn das Bild aufflackert, drücken Sie bitte Return. Sonst eine beliebige andere Taste. Die Geschwindigkeit Ihres Systems wird gemessen. Für die Display-Sequenzen wird eine hohe Auflösung empfohlen. Kopiere Dateien. Spiel wurde erfolgreich gespeichert.
Da muss ich euch beide gleich mal fragen. Vermisst ihr das nicht auch? Diesen Installationsprozess, gerade im Zeitalter von Downloads und Streaming, eine vergessene Kunst. Aber damals war sogar die Installation ein Erlebnis und hat einen bereits so ein wenig auf das Spiel eingestimmt.
Ich würde es nicht so weit gehen und es ein Erlebnis nennen. Aber ja, es gab auf jeden Fall ausgewählte Titel damals, die interessante Installationsroutinen hatten. Mir fällt immer sofort die Siedler ein, wo man den Siedlern halt beim Häuschen bauen zugucken konnte. Oder Command & Conquer, wo so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erläutert wurde, wie es überhaupt dazu kam.
Baphomets Fluch hat sich hier viel Mühe gegeben. Wir werden von einer Frauenstürme durch die Installationen begleitet. Wir haben im Hintergrund so ein bisschen Animation und während die Installation läuft, spielen wir Breakout. Ja, für alle, die es nicht wissen, es ist dieses Spiel, wo wir unten so eine kleine, bewegliche Plattform haben, an der immer ein Ball abprallt und oben die Ziegel zerstört. Ein bisschen fies, hat einen hohen Schwierigkeitsgrad hier bei Baphomets Fluch, denn sobald du einmal verfehlst, wird es resettet. Aber das war doch was, muss ich sagen.
Genau, fand ich auch schön. Vor allem so eine Installation hat ja damals auf unseren, was waren es, 486ern, Pentium 1 zu der Zeit, schon eine Weile gedauert.
Ja, richtig.
Und das war ja nicht so, als konnten wir schwer multitasken, während unsere Festplatte zu 100% benutzt wurde. Auch wenn es schon auf Windows 95 war. Eine Installation hat unsere CPUs schon ziemlich ausgelutscht. Und dann hat man auch generell gesagt, solange installiert wird, machen wir nichts anderes. Aber klar, das Spiel war eingebaut, also konnten wir so ein bisschen Breakout spielen, ja.
Sehr rücksichtsvoll.
Das ist jetzt eine Sache, über die hier sprecht. Da sitze ich jetzt hier schweigend daneben und denke mir so, hätte ich mal die Originalversion gespielt, denn ich kenne die Originalversion nicht, ich kenne nur den Director's Cut und da fehlt das ja natürlich komplett. Deswegen, ja, finde ich das gerade total spannend, euch dazu zu hören. Bin ich auch bei meiner Recherche gar nicht drüber gestürzt, dass es da bereits während der Installationsroutine so viel zu erleben gab. Also spannend hier an dieser Stelle für mich.
Klar, und die Zeiten sind vorbei natürlich heutzutage, denn es macht keinen Sinn mehr. Heute würden wir, wenn wir runterladen, einfach irgendwie im anderen Tab, keine Ahnung, irgendeinen Film gucken oder auf Wikipedia surfen, sowas halt.
Aber eigentlich schade, selbst bei GOG passiert das nicht mehr. Du hast keinen Installationsprozess mehr im eigentlichen Sinne und siehst das nicht. Klar, nicht jedes Spiel hat ein unterhaltsames Meisterwerk während der Installation abgeliefert, aber doch so einige. Und das geht jetzt so ein bisschen unter, das geht verloren und das ist wirklich schade.
Ja, schade zum einen, zum anderen, Baphomets Fluch wiegt knapp über 1 GB oder so. Das ist heutzutage natürlich auf unseren neuen Festplatten, innerhalb von einer Minute installiert.
Ja, das ist natürlich richtig.
Und vor allem von den optischen Datenträgern entfernen wir uns ja schon seit langem. Auch wenn manche Spiele noch auf Blu-rays rauskommen, ist da meistens nur so ein kleiner Installer drauf, danach wird runtergeladen. Also wollen wir wirklich Breakout spielen oder wollen wir nicht, weißt du, TV-Trope surfen?
Nein. Eigentlich wollen wir nicht Breakout spielen, aber ich habe mir extra nochmal ein externes Laufwerk gekauft, um wirklich diesen Installationsprozess von der CD mitverfolgen zu können.
Wow.
Jetzt steht's hier rum, weil ich es nicht brauche.
Für Blade Runner.
Für Blade Runner, ja, siehst du vielleicht.
Ja, genau. Er ist doch gut. Tja, und nach der Installation geht's dann los. Aber reden wir erstmal kurz ein wenig darüber, was ist das überhaupt für ein Spiel? Warum und wieso wurde es gemacht? Baphomets Fluch 96, zu Englisch Broken Sword, Shadow of the Templars oder in den Vereinigten Staaten als Circle of Blood bekannt.
Oder in Frankreich Le Chevalier du Baphomet.
Okay, auch gut. Die Ritter, Chevalier ist ein Ritter, ne?
Ja, genau. Die
Ritter des Baphomet. Ja, okay. Ja, 96 von Revolution Software entwickelt. Und Revolution kennen wir schon aus unserem Podcast, denn unsere allererste Staffel war zu dem Vorgängerspiel Beneath a Steel Sky.
Genau, das ist jetzt quasi der Zirkelschluss und jetzt danach kommt nichts mehr. Wir sind dann durch mit allem. Nein, was natürlich ein großer Scherz, aber es ist trotzdem nochmal ein schöner Blick zurück in unsere eigene Podcast-Vergangenheit.
Genauso wie Beneath the Steel Sky und der Vorgänger dazu, Lure of the Temptress, wurde auch dieses Spiel Design von Charles Cecil. Und der hat auch alle weiteren Baphomets Fluch-Spiele gemacht. Es gibt ja noch Teil 2 bis 5. Und einen 6. angekündigten Teil, erst vor kurzem, auf der Gamescom angekündigt. Wann der rauskommt, wissen wir, glaube ich, noch nicht. Aber der sieht ganz interessant aus. Und zudem noch ein Remaster angekündigt zu Baphomets Fluch 1, das Spiel, das wir heute behandeln. Es wird dann Baphomets Fluch Reforged oder Broken Sword Reforged heißen. Leider. Traurigerweise haben sie wieder Reforged genommen. Die haben nicht von Warcraft 3 gelernt. Das wird aber nicht der Director's Cut sein, den wir heute besprechen, sondern das wird das Original sein, was sie remastern.
Ah, dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen warten sollen.
Ja, aber wir wissen nicht, wie lange.
Ja, es geht jetzt an. Aber Revolution Software hatte auch einige Ausrutscher, beziehungsweise ein, und zwar das Spiel Cold Blood. Fabian, dir sagt das sicherlich noch was?
Ich hatte mal die Big Box, aber ich habe das Spiel nie gespielt.
Ich auch nicht. Die Kritiken waren ziemlich vernichtend. Alle haben ein weiteres Baphomets Fluch erwartet und dann kam dieses seltsame, ich weiß auch nicht, Agentenspiel in einer Third-Person-Perspektive beziehungsweise mit einer starren Kamera, ähnlich wie bei Blair Witch. Aber 2020 kam dann noch Beyond a Steel Sky, der Nachfolger zu Beneath a Steel Sky. Und den, muss ich sagen, fand ich wirklich großartig.
Genau. Ich habe den noch gar nicht durchgespielt. Ich dachte, wir machen es vielleicht mal im Podcast. Wollte mich da zurückhalten.
Mhm. Durchaus möglich. Würde ich nicht ausschließen.
Machen wir dann zu unserem Jubiläum, zu unserem Fünfjährigen.
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, Charles und Revolution haben halt auch Baphomets Fluch 2 gemacht. Das ist sehr ähnlich dem ersten Teil. Auch wieder ein 2D-SVGA Point-and-Click-Adventure. Spielt sich genauso wie Baphomets Fluch 1. 3 und 4 tanzen ein bisschen aus der Reihe. Das sind die 3D-Titel. Denn damals zu der Zeit, da musste halt alles in 3D sein. Und wir kriegen sehr viele Blöcke durch die Gegend, Schiebe-Puzzles, Sokoban-Puzzles. Das ist nicht so gut angekommen. Die Storys sind immer noch in Ordnung und die Charaktere Nico und George, die wir gleich kennenlernen werden, sind zurück.
Kann ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum das nicht so gut angekommen ist. Baphomets Fluch Teil 3 war mein erster Teil, den ich zuerst gespielt habe.
Oh.
Und ich weiß nicht genau, ob das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass Charles Cecil auf der ECTS-Spielemesse 2002 behauptet hat, Point-and-Click-Adventures sind tot, aber nicht Adventures. Und deshalb haben sie vielleicht auf diese 3D-Engine umgeschwungen und haben eben mehr oder weniger ein Adventure gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sehr Baphomets Fluch 3 noch ein Point-and-Click-Adventure war. Das ist doch schon wieder alles eine ganze Weile her.
Bei mir auch. Das sind die einzigen beiden Titel, die ich nicht mehrmals gespielt habe, 3 und 4. Und Charles hat anscheinend auch seinen kleinen Fehler eingesehen.
Ja.
Denn er hat danach als Kickstarter Baphomets Fluch 5 gemacht. Und das wurde in zwei Teilen rausgebracht, weil es halt eine Kickstarter-Sache war und die Backer sollten ja was kriegen schnell. Und das war wieder ein Return to Form, wie man sagt. Es war wieder ein klassisches 2D-Point-and-Click-Adventure. Die Charaktere zwar als 3D-Models gemacht, die dann so ein bisschen comichaft überzeichnet wurden. Aber es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Baphomets Fluch 1. Es beginnt wieder in Paris und es hat eine sehr ähnliche Thematik. Und kann ich nur weiterempfehlen. Gutes Spiel.
Auch ein Genre, das heute wieder eine Hochzeit hat, ja? Also Point-and-Click ist auf keinen Fall tot.
Nein, auf jeden Fall nicht.
Ja, spätestens seit Mobile lässt sich das ja auch wieder ganz prima für jedermann spielen. Ne? Also man muss nicht mehr irgendein Skill mitbringen, um eine spannende Geschichte zu erleben. Man muss nicht schnell zielen können oder sowas oder taktische Raffinesse haben, sondern man kann ganz gemächlich auf dem Tablet oder auf dem Smartphone Rätsel lösen und eine tolle Geschichte erleben. Und dafür bieten sich ja Point-and-Click-Adventure an.
Ja, genau. Ja, die Originalversion kam ja schon alleine auf PC, macOS und auf der PlayStation 1 raus. Aber der Director's Cut hat es dann auf die Wii geschafft, auf Windows Phones, auf den Game Boy Advance sogar, nur ohne Synchronisation. Das hat dann nicht auf die kleine Cartridge gepasst. Gab's eigentlich für alles.
Und wusstet ihr, dass mit die meisten verkauften Titel von Baphomets Fluch 1 tatsächlich auf der PlayStation 1 verkauft wurden? Ja.
Das ist nicht schlecht. Dabei hat Virgin Interactive erst gesagt, der Publisher, wir wollen es nicht selbst publishen, die Version für die PlayStation, denn auf der PlayStation wollen die Leute 3D-Spiele spielen.
So kann man sich irren.
Interessant. Ja, und es hat sich echt gut verkauft, bis 2001, also nach 5 Jahren, schon 1 Million Kopien verkauft. Für ein Point-and-Click-Adventure, auch wenn das damals die Hochzeit war, immer noch sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade Ende der 90er Computerspiele auch noch nicht den gesellschaftlichen Stellenwert hatten wie heutzutage. Also heute ist ja gefühlt jeder zweite Erwachsene schon mal in seinem Leben in Kontakt mit Computerspielen gekommen. Und das war in den 90ern nicht gesetzt. Also da hat man zwar immer mal wieder jemanden getroffen, der auch spielt, aber das war nicht so, dass das so gesellschaftlicher Konsens war. Und da sind so Verkaufszahlen von 1 Million natürlich beachtlicher.
Also ja, wer mitspielen möchte und vielleicht keinen PC zum Zocken hat oder vielleicht einfach nur so mal im Zug sitzt oder sonst irgendwo und gerne zocken möchte, auf Android, auf iOS gibt's das Spiel auch, eigentlich überall zu haben. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Switch-Version von dem Reforged. Das wäre kein Fehler. Ich glaube, ein Point-and-Click-Adventure kann ich mir sehr gut auf der Switch vorstellen.
Na, und es ist ja zumindest auch eine Switch 2 angekündigt, wenn ich das richtig gelesen habe neulich. Mhm. Vielleicht würde das ja sogar als Release-Titel passen. Wer weiß, vielleicht fällt das sogar zusammen.
Wäre ausgezeichnet. Ja, wir reden über den Director's Cut, wie gesagt, heute. Und es gibt ein paar kleine Änderungen im Director's Cut. Die meisten finde ich positiv, vor allem was das Interface angeht. Zum Beispiel sind die Hotspots viel besser. Wenn man den Mauszeiger nur in die Nähe eines Hotspots bewegt, und wir reden hier von einem klassischen Point-and-Click-Adventure, also Hotspot heißt natürlich dann etwas, mit dem ich interagieren kann, dann leuchtet der so schon ein bisschen auf. Wir verpassen eigentlich nichts, wir müssen keine Pixel jagen, das hat mich gar nicht gestört. Es gibt zwar keine Taste, um alle anzuzeigen, aber sobald der Mauszeiger irgendwie im Bereich von, gut, auf meinem Monitor 5 Zentimetern oder 8 Zentimetern in der Nähe ist, da leuchten die schon.
Mhm, ja.
Fand ich ein guter Kompromiss.
Ja.
Des Weiteren gibt es jetzt ein kleines Tippsystem im Spiel. Wer hängen bleibt, kann sich immer deutlicher und besser werdende Tipps geben lassen zu den Puzzlen.
Oh ja, mein Lieblingssystem im Spiel, ich muss es ganz klar sagen.
Echt? Brauchst du für, also jetzt, ich frag mal vorweg.
Ich brauche für jeden Scheiß Tipps.
Ich wollte nämlich gerade sagen, dass das Baphomets Fluch 1, zumindest der Director's Cut, sehr human ist, was die Gestaltung der Rätsel angeht. Also ich glaube, wir können hier so viel schon mal spoilern, dass diese Rätsel bei weitem nicht so absurd sind wie diese ganzen frühen LucasArts Rätsel à la kombiniere Kaugummi, Hundehaare und
ja.
Sonnenbrille und du hast einen Autoreifen daraus gemacht oder irgend so einen absurden Kram. Das ist natürlich jetzt ein fiktives Beispiel, das es so nicht gibt, aber ihr wisst wahrscheinlich auch, die Zuhörer da draußen wissen alle, was ich meine damit. Das sind hier alles durchaus nachvollziehbare Rätsel, die auch zumindest bis zur Hälfte des Spiels, ich habe es damals schon mal komplett durchgespielt, den Director's Cut, und jetzt bin ich ungefähr bei 50%, die alle so nachvollziehbar sind, also zumindest diese Gegenstandsrätsel, ne, diese typischen Inventarrätsel.
Ja, sicherlich. Ich habe noch nicht besonders weit gespielt. Ich werde mich bemühen, recht wenig auf diese Hilfefunktion zurückzugreifen. Ich möchte das Spiel erleben. Ich will auch rätseln. Eine Sache, die ich privat, wenn ich es privat spielen würde, sozusagen nicht für den Podcast, nicht machen würde. Da würde ich sofort auf jede Tippstufe klicken, damit mir die Lösung angezeigt wird. Und dann komme ich weiter. Ich möchte die Geschichte genießen. Ich möchte eigentlich überhaupt nicht rätseln.
Marius, wollen wir Ringo an der Stelle verraten, dass er nicht mal mehr lesen muss, sondern dass es sogar eine Funktion gibt, die ihm das Rätsel löst, wenn er einfach nur mit dem Mauszeiger von rechts nach links den Bildschirm schiebt? Wollen wir ihm das verraten?
Oh, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Morgen habe ich Baphomet Fluch durchgespielt.
Genau, also das gibt es auch noch als Komfortfunktion, aber das kann man wirklich nur den Leuten empfehlen, die wirklich einfach nur schnell durch wollen und die nur die Geschichte erleben wollen und nicht sich irgendwie mit den so schon nicht sehr anspruchsvollen Rätseln auseinandersetzen wollen. Ich glaube, da nimmt man sich ganz schön viel, wenn man von dieser Funktion Gebrauch macht. Aber ich wollte der Vollständigkeit halber nur erwähnen, dass es diese Funktion gibt im Director's Cut.
Genau. Des Weiteren gibt es im Director's Cut eine Tagebuchfunktion. Die beiden Protagonisten des Spiels, das sind George Stobart und Nico Collar. Im Original nur George übrigens. Nico war nicht eine Protagonistin, die man spielen konnte. Die führen ein Tagebuch. Das war einfach vorher nicht so. Jetzt gibt's das. Wer also einfach mal nachlesen möchte, was sie sich so selbst für Gedanken machen über verschiedene Dinge, kann das machen.
Und das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Neuerung. Wenn es da draußen Stimmen gibt, die das Gegenteil behaupten, da halte ich auch gerne dagegen. Denn wer kennt das nicht? Man spielt, muss dann ausmachen, weil es schon sehr spät geworden ist und man vielleicht noch keinen Holy zur Hand hatte und man einem die Augen zufallen. Und dann kommt man erst 2-3 Tage später wieder dazu, ins Spiel einzusteigen. Und dann fragt man sich, was habe ich denn jetzt nochmal gemacht und wo muss ich denn nochmal hin? Und habe ich schon mit dem gesprochen? Und das alles kann man umgehen, indem man einfach mal ganz kurz in das Tagebuch guckt, denn da gibt es so eine Art Zusammenfassung der bisherigen Dinge, die man getan hat. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Das ist auch nichts, was einem irgendwie das Spielerlebnis verhagelt.
Auf jeden Fall nicht, nein. Des Weiteren wurde Dave Gibbons, der Comicbuchzeichner, wieder an Bord geholt nach dem Intro zu Beneath a Steel Sky. Und er hat neue Charakterporträts gezeichnet. Die gab's im Original nicht.
Oh ja, darüber werden wir später noch sprechen. Ich bin nicht begeistert.
Ja, der Artstyle passt nicht zusammen. Das fällt auch bei den Passagen auf, die aus dem Director's Cut sind, wo wir Nico spielen. Ihr Modell ist höher aufgelöst als Georges Modell aus dem Original. Das heißt, vor allem wenn sie in den Hintergrund einer Szene geht, bleibt sie immer komplett scharf, während George etwas verpixelt. Aber George passt halt besser in die Hintergründe rein. Denn Nico begibt sich auch wieder zu vielen Hintergründen, die aus dem Originalspiel sind, nicht nur zu neuen. Passt nicht alles ganz zusammen, leider. Gibt ein paar neue Puzzletypen hier auch, ein paar neue Rätseltypen, ein paar Schiebe-die-Blöcke-Rätsel. Also wie eben gesagt, Sokoban wird ein bisschen gespielt. Ist nicht jedermanns Fall. Ich denke mal, die Hilffunktion wird sich da auch einfach durchlotsen können, wenn man damit Probleme hat. Dann hat sich das eigentlich erledigt.
Aber genau bei solchen Rätseln mache ich das nicht. Solche Rätsel finde ich toll. Logikrätsel, Schieberätsel, so ein bisschen knobeln. Es gibt später auch ein Texträtsel, wo du einen Code entschlüsseln musst. Sowas mag ich. Da beiße ich mir gerne die Zähne dran aus. Aber so andere Rätsel, Item kombinieren und an den richtigen Ort bringen, da bin ich kein Freund von, muss ich sagen.
Ja, also das wurde hinzugefügt. Das ist natürlich zum größten Teil einfach die Passagen mit Nico jetzt, die ein wenig die Vorgeschichte erzählen und mehr Hintergrundgeschichte hinzusteuern. Ich habe leider nicht rausfinden können, ob das wirklich, wie es bei einem Director's Cut üblich ist, mal vorgesehen war fürs Original oder ob Charles das alles nachträglich hinzugefügt hat, ließ sich leider nicht ergründen. Ich meine, man konnte zwischen den Zeilen lesen, dass es alles neu war und nicht geplant war.
Aber es fügt sich zumindest für mein Empfinden ganz gut ein. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich meine gut, ich kann nur noch mal betonen, ich kenne nur den Director's Cut, aber ich hatte nicht das Gefühl, hier gerade etwas zu spielen, das sich fremd anfühlt. Aber das mag auch sein, dass das vielleicht meiner naiven Sicht auf den Director's Cut geschuldet ist, der nicht das Original kennt.
Ja, im O-Ton fällt auf, dass natürlich manche neue Audioaufnahmen da sind, die mit anderen alten Audioaufnahmen gemischt sind, wo dann Nico mal selbst im Kopf irgendwie sagt, aber damit möchte ich mit George erst nicht reden. Denn natürlich hat George damals nichts dazu aufgenommen, der Schauspieler von George. Und sie hat auch vielleicht gute Gründe, das Spiel macht es schon sinnvoll. Aber man merkt halt, okay, das wurde professioneller aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so ist, ob es da auffällt oder ob das ein bisschen homogener ist. Kann ich jetzt nicht so sagen.
Es ist im Grunde recht homogen, aber es gibt 2, 3 Dialogzeilen, die nachträglich vertont wurden. Übrigens auch bei George. Mhm. Also da ist der Sprecher einfach ein anderer. Das sind dann aber nur 2 Zeilen. Also man hört, da läuft ein Dialog. George fragt was, er bekommt die Antwort. Er fragt was mit einer anderen Stimme, bekommt die Antwort und dann hat er plötzlich wieder seine normale George-Stimme. Aber das ist an ganz wenigen Punkten. Prinzipiell muss man aber sagen, ist es im Deutschen sehr, sehr gut vertont. Man kann an der Stelle nochmal kurz einwerfen, dass wahrscheinlich der für die ganzen audiophilen Zuhörer da draußen wahrscheinlich das besondere Schmankerl die Synchronstimme von Nico ist, denn die wird gesprochen oder vielmehr muss man sagen, wurde gesprochen von Franziska Pigula, die kennen wir alle aus Akte X von der Scully oder auch von so Dokumentationsserien wie Autopsie, Ungeklärte Morde oder diverse andere hochwertigen Produktionen. Aber ich musste leider sagen, die werden wir nicht mehr hören, denn die gute Dame ist leider vor ein paar Jahren verstorben, weswegen sie dann eben auch nicht mehr für die Reforged-Version zur Verfügung stellen wird, sofern da überhaupt eine deutsche Synchro angedacht ist.
Ja, schade, denn die gute Frau hat tatsächlich auch ihre Stimme für eine Fanfortsetzung namens Baphomets Fluch 2,5 wiedergeliehen. Und das finde ich immer klasse, wenn professionelle Synchronsprecher sowas machen. Und sie spielt sich da auch wieder als Nico. So, ja, so viel wurde hinzugefügt zum Spiel im Director's Cut. Es wurde ein wenig auch entfernt. Und es ist nicht allzu viel. Auf die Spiellänge gezogen sind es vielleicht 3% oder so. Aber was entfernt wurde, sind alle Spielertode zum einen. Denn Überraschung, Überraschung. Das hier ist kein LucasArts-Spiel. Man kann leider sterben. Und ich bin nicht der größte Fan davon, dass man in diesem Spiel sterben kann. Vor allem, weil der erste Tod oder der zweite, der dritte vielleicht auch noch, wenn man den ersten beiden verpasst hat, kommt schon überraschend. Und dann ist man händeringend nach der Suche nach alten Spielständen. Denn man hat sich doch so sicher gefühlt.
Ja, aber ich fand, das hatte was. Gerade der allererste Spielertod, den man erleben kann, der kommt so aus der Kalten. Es war ärgerlich, aber es war auch irgendwie erfreulich überraschend. Ich fand es nicht schlecht und ich ärgere mich ein bisschen, dass es rausgenommen wurde, denn...
Klar.
Obwohl, das, Fabian, das bereden wir dann, wenn wir an der Szene angekommen sind. Du hast diese Szene ja bereits gespielt, ich noch nicht und dann werden wir ein bisschen die Schwerter kreuzen.
Genau. Ich glaube, es wäre okay gewesen, wenn die Tote drin geblieben wären und das Spiel automatisch speichern würde vor den Szenen, dass man nichts verpasst.
Wäre wahrscheinlich eleganter gewesen, ja.
Das wäre ein guter Kompromiss gewesen, aber ich glaube, das hätte nicht gereicht, denn was noch entfernt wurde, wurde fast alles Blut im Spiel. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Szene, wo man ein wenig Blut sehen kann aus einer Wunde.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein wenig mit der Zertifizierung für den Nintendo DS und für die Nintendo Wii zu tun hatte.
Das kann sein.
Und das ist jetzt Mutmaßerei, aber warum sonst?
Ja, es sind ja eher Kinderkonsolen, mehr oder weniger.
Ja, und das ist ja auch Nintendos Hauspolitik schon immer gewesen, dass man eine gewaltfreie Spieleplattform bieten möchte. Das war ja schon immer Nintendos Credo. Deswegen gibt es ja auch ganz viele andere Produktionen nicht, obwohl Nintendo sie haben könnte.
Und jetzt machen sie Bayonetta. Also, keine Ahnung.
Oh, ja, das passt ja überhaupt nicht.
Die Pistolen als Schuhe hat, ja.
Ich finde es ein bisschen schade, dass sie alle Todesszenen rausgenommen haben, denn es gibt immer ein kleines Vorgeplänkel, es gibt Dialoge, die wir jetzt nicht drinne haben, es gibt Cutscenes, kleine Videosequenzen, wo wir halt sterben. Uns wurde im Director's Cut also ein wenig genommen.
Ja, ein wenig.
Ich bin nicht begeistert.
Ja, schade. Ich bin gespannt, ob dieses Reforged diese Szenen wieder haben wird, da es ja auf dem Original basieren wird.
Na, wollen wir es mal hoffen.
Und nun ein letztes Mal noch zur Entstehungsgeschichte des Spiels. Und zwar hat Charles Cecil, der Regisseur und Autor und Produzent des Spiels, dieses Spiel schon 92, also 4 Jahre vor dem Release, bei Virgin vorgeschlagen und hat gesagt, Ich glaube, ein Adventure-Spiel, das sich ernster nimmt als die ganzen populären Lucas-Filme und LucasArts-Spiele, das sich mit den Orden der Tempelritter beschäftigt, das könnte halt eine richtig gute Idee sein. Und Virgin hat es unterschrieben, hat gesagt, das können wir machen. Und nach dem Erfolg von Lure of the Temptress und Beneath a Steel Sky haben sie es dann gemacht. Und im Vorfeld ist er natürlich dann nach Paris geflogen und hat sich da umgeguckt. Charles ist natürlich Engländer, Revolution ist aus England. Und hat auch ein bestimmtes Buch gelesen, das sich da nennt The Holy Blood and the Holy Grail. Ich persönlich kenne es nicht, aber das ist auch die Inspiration für Überraschung, den Da Vinci Code und jede Menge andere Dan Brown Bücher. Nur ich bin jetzt kein Fan von Dan Brown, zumindest von den Büchern überhaupt nicht.
Oh, ich habe alle gelesen. Ich lese Bücher.
Ja, die habe ich auch gelesen, aber das kann man ja nicht. Also ich meine... Ne?
Es ist leichte Unterhaltung, genau, ja, auf mich zugeschnitten. Ich war begeistert.
Es sind Page-Turner. Du willst die ganze Zeit blättern, wie geht's weiter, genau, wie geht's weiter. Das
genau.
Ja. Nee, aber genau in diesem Metier sind wir hier. Es ist ein bisschen Indiana Jones, es ist ein bisschen der Name der Rose, ein bisschen Club Dumas, es ist ein bisschen Da Vinci Code, Sakrileg.
Ja, das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco ist auch so ähnlich, ja.
Mhm, genau. Die drei Autoren des Spiels haben extra einen Filmschreibekurs besucht, denn es sollte auch etwas Cineastischeres werden. Und das ist es geworden.
Ja.
Ich glaube, wer diese Funktion nutzt, einfach mit der Maus zu scrollen und die Rätsel zu übergehen, der hat quasi einen Film vor sich und gar keinen schlechten Film.
Ja, finde ich auch.
Marius, habe ich das richtig mitbekommen, dass die Ursprungsidee in Ägypten spielen sollte? Das wurde dann aber gestrichen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, denn ich habe nachrecherchieren können, dass es von Anfang an um die Tempelritter in Paris gehen sollte.
Ah ja, gut, okay. Ich war der Meinung, ich habe das irgendwo mal gelesen. Aber gut.
Die berühmten alten Feinde der Assassinen natürlich. Hm. Wir haben ja alle Assassin's Creed Unity gespielt in Paris und wissen deswegen alles über Baphomet, die französische Revolution und die Templer.
Oh, Unity habe ich nicht angepackt.
Bei mir war auch nach Teil 2 Schluss.
Nein, quatschen.
Ja, siehst du.
So, und ja, damit kann es dann gleich losgehen.
Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod.
Das Intro beginnt und George spricht zu uns aus dem Off. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, wer dort spricht. Ein Mann spricht zu uns, aber es ist natürlich George Stobbart, der Protagonist. Und er schwelgt in Erinnerungen an seinen Trip nach Paris. Er bedient die üblichen Klischees, Stadt der Liebe und so weiter. Aber er verbindet Paris auch mit dem Tod. Hier werden dann die Logos von Revolution und Virgin Entertainment eingeblendet. Und dann grinst uns ein steinerner Gargoyle an durch eine Art Fischaugenlinse. Und der Spieltitel erscheint, Baphomets Fluch. Wir haben diesen Gargoyle durch die Augen eines Raben gesehen, der im nun beginnenden Intro von einer der Turmspitzen, ich denke wahrscheinlich von Notre Dame, abhebt und über Paris fliegt. Wir sehen die Seine, die Brücken und die angrenzenden Pariser Viertel. Ich habe von Paris recht wenig Ahnung. Marius, könnte das die Altstadt sein?
Boah, jetzt, das ist so unfair von dir, was du da gerade machst.
Ja, ist schwer zu sagen. Aber wir sehen den Eiffelturm. Den können wir sicherlich alle zuordnen. Es gibt die üblichen Credit Rolls. Charles, Cecil und andere Namen tauchen auf. Andere Namen, die du bereits erwähnt hast, Marius. Die Krähe landet bei einem kleinen Café mit blau-gelb gestreiftem Vordach und einer großen Fensterfront. Es gibt davor einige Tische, Sitzgelegenheiten. Und hier sitzt ein junger Mann unter einem ebenfalls blau-gelb gestreiften Sonnenschirm. Er trägt dunkle Schuhe, Jeans und eine grüne Jacke über einem weißen T-Shirt. Wir kennen ihn natürlich bereits, es ist unser Protagonist, George Stobbart. Die Blätter an den Bäumen sind bereits gelb, es scheint Herbst zu sein. Eine junge, hübsche Kellnerin mit blondem Haar und rotem Haarreif bringt ihm einen Tee, einen Kaffee. Es ist nicht ganz klar zu sehen. Und ich finde, ihre Kellneruniform ist etwas deplatziert. Es erinnert sehr an amerikanische Diner der 60er. Findet ihr das nicht auch?
Ja, sie hat auf jeden Fall nicht so ein French-Made-Outfit an, wie man es vielleicht erwarten könnte.
Ja.
Aber nee, das kann ich genau sehen, den Vergleich. Ja.
Ja, es ist ein rotes Kleid, nicht mal knielang. Eine weiße Schürze, rote Stöckelschuhe, hat mich ans Amerika der 60er erinnert. Mhm. Beide haben kurzen Blickkontakt, eventuell ein bisschen flirty. Als sie sich dann zum Gehen umdreht, stößt sie mit einem älteren Herrn in halblangem grauen Mantel, weißem Hemd, Schlips, Hut und Brille zusammen. Er lächelt, nimmt es ihr nicht übel, grüßt nett, sie scheinen sich zu kennen, wahrscheinlich ein Stammgast. Er trägt eine braune Aktentasche unter dem Arm und folgt ihr ins Café. Stobbart steckt sich einen Zahnstocher in den Mund und schwärmt der Kellnerin hinterher, als plötzlich ein paar Ballons mit grinsender Fratze in seinem Sichtfeld auftauchen. Er lässt einen davon mit seinem Zahnstocher zerplatzen. Dahinter ein Clown mit einer, ja, ich sag mal, Quetschkommode.
Ein Akkordeon.
Einem Akkordeon. Quetschkommode kann man auch noch sagen. Ja. Mit einem Akkordeon, roten Haaren, roter Nase, dem üblichen Clowns-Make-up und einer viel zu großen Hose. Er hat so ein beunruhigendes Grinsen im Gesicht. Unheimlich. Und geht an George vorbei ins Café. Der zieht verwundert die Augenbraue hoch und blickt ihm nach. Der Clown nähert sich im Café dem älteren Herrn an. Der ältere Mann hat seine Aktentasche auf dem Barhocker neben sich gelegt. Der Clown stiehlt diese und hinterlässt stattdessen die Ziehharmonika. Hey, komm, wir haben jetzt drei Worte dafür gefunden.
Ja.
Ja. Das passiert alles sehr schnell und bleibt zunächst unbemerkt. Der Clown flieht durch einen Torbogen auf der anderen Straßenseite. An der Ziehharmonika in der Bar blinkt ein Lämpchen. Und ehe jemand bemerkt, was passiert ist, explodiert das gesamte Café in einer Wolke aus Rauch und Feuer. George wird weggeschleudert und unter einem Sonnenschirm begraben. Als er sich aufsetzt und umsieht, steigen die verbliebenen Luftballons in die Höhe. Und das war jetzt das berühmte Intro der Originalversion. Hier landen wir an sich im Spiel und können George Stobbart steuern. Er streift die Reste des Sonnenschirms ab und steht auf.
Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern.
Ja, halt, Moment mal, Ringo.
Ja.
Hatten wir nicht abgesprochen, dass wir den Director's Cut besprechen?
Ja, ich weiß. Genau hier müssen wir auf die Bremse treten, denn, wie du schon sagst, wir haben uns dafür entschieden, den 2010 erschienenen Director's Cut zu spielen. Also, zurückspulen und alles nochmal auf Anfang. Und nun beginnt Nikos Intro. Wir sehen ihre Reflexion, wahrscheinlich im Fenster ihres eigenen Apartments, und sie blickt hinaus über das nächtliche Paris.
Stadt der Liebe, Romantik und Träume, sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod.
Das Schöne ist, es beginnt wieder mit diesem Raben oder der Krähe, wie du sagtest, die über Paris fliegt.
Mhm.
Aber diesmal hören wir halt die Erzählerstimme von Nico Collard. Nico bekommt einen wichtigen Anruf von ihrem Chefredakteur, denn Nico ist Journalistin, angehende Journalistin. Da finden wir noch jede Menge mehr drüber raus, wie erfolgreich oder unerfolgreich sie ist und was ihre Ideale sind, auch was diese Recherche und Journalismus angeht.
Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft.
Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal. Könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen. Und weiter mitschreiben.
Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt.
Ja, anscheinend möchte er, dass wir ein Interview machen. Und zwar im Palais Royal mit einem gewissen Pierre Cachon. Das kommt jetzt auf jeden Fall mehrmals vor und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Die haben zwar Sprachausgabe, aber ich kann kein Französisch.
Dabei wohnst du so viel näher an Frankreich dran als wir.
Ist richtig, ich war schon ein paar Mal da. Aber Pierre Cachon, angehender Kandidat für die Präsidentschaft in Frankreich und halt ein Philanthrop.
Ja, er scheint eine Persönlichkeit zu sein. Wir sehen hier auch einige Zeitungen, die sich so klassisch ins Bild drehen. Schlagzeile immer Cachon, Cachon, Cachon.
Zumindest stellt er sich so dar, ja, wie ein Philanthrop. Ob das so ist, werden wir noch im Verlaufe des Spiels erfahren, jetzt schon relativ bald.
Er ist auf jeden Fall berühmt, er ist High Society.
Genau.
Und dieser hat Nico Collard direkt einbestellt. Wir haben ja auch die Ansage von dem Chefredakteur, sie soll immer lächeln und Ja sagen. Ja, finde ich persönlich etwas bedenklich, gerade in Bezug auf junge Frauen, die eben Männer in Machtpositionen treffen und interviewen müssen, da immer nicken, lächeln und Ja sagen. Ja, aber Nico ist tough und ich bin mir sicher, dass sie damit umgehen kann.
Oh ja. Ja, ja, und sie macht sich auf zum Palais Royal.
Genau, kommt am Palais Royal an. Das ist ein großes Gebäude mit eindrucksvollen Säulen, hohen Fenstern, vergitterten Fenstern im Erdgeschossbereich. Und das Spiel entlässt uns vor dem Palais Royal. Wir sehen das Gebäude im Hintergrund. Nico, übrigens gekleidet mit einer dunklen Leggings, Stiefletten. Sie hat ein violettes, kurzes Kleid an und so eine Art Bolero. Oute mich jetzt mal, dass ich weiß, was ein Bolero ist durch meine Frau. Das ist so eine kurze Jacke, die nur so bis zu den Rippenbögen geht. Sie hat eine moderne Frisur, wobei ich bin mir gar nicht sicher, doch ich glaube, für die 90er Jahre war das sehr modern. Das ist so ein sehr hoher Bob, der sehr steil anrasiert ist im Nacken und sie ist eine durchaus attraktive junge Reporterin.
Ganz ehrlich, Fabian, ich finde ihre Frisur unpassend, gerade in der neuen Version. Mich hat das sehr an Dragon Ball Z erinnert. Dieser Spitz, ich weiß auch nicht, geföhnte Pony. Ich habe ja wenig Ahnung von Haare, ich habe nicht viel auf dem Schädel, aber ich mochte das überhaupt.
Ja, sie hat halt Bangs, also ihr Gesicht wird eingerahmt von ihren Haaren.
Ja, aber die sind wirklich so statisch und spitz, das sieht so unnatürlich aus.
Ja, das mag der Grafikstil von diesem guten Herrn Dave Gibbons sein.
Genau, das ist halt der Director's Cut.
Du darfst doch nicht vergessen, wir sind hier in Paris. Ne? Wir sind hier nicht irgendwo in Brandenburg an der Havel oder so, sondern wir sind hier in einer Weltmetropole. Da geht es auch um Mode und um Style und um Flair. Und ich glaube, sie ist selbstbewusst genug, dass sie das tragen kann.
Ach komm, das entschuldigt nicht alles.
Ringo wollte Vokuhela, aber Nico hat Hiku Vola. Und das gefällt ihm
Nico
nicht.
Vola.
Genau. Ja, ähnlich ulkig geht's für Nico dann auch vor dem Palais Royal weiter, denn hier steht ein Pantomime.
Hey, ich hasse Pantomimen. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie mir ab.
Mann, weiße Hose, schwarzes Hemd, schwarzer Pullover, darunter ein Bretonenhemd, er hat weiße Handschuhe an, ist im Gesicht weiß geschminkt, schwarze Lippen, die Haare sind nach hinten gegelt, gestylt und das ist so ein typischer Pantomime, wie man ihn kennt. Er ist sehr kräftig gebaut, jetzt nicht unbedingt Bodybuilder, aber schon athletisch, man sieht, der ist gut in Form. Und er steht an einer Art ja, moderner Kunst, möchte ich jetzt mal so sagen. Es ist nicht zu identifizieren, was es wirklich sein soll. Es sieht aus wie eine Leiter, aber umgeben von einer kaffeebohnenförmigen Platine.
Es war sogar für mich als Adventure-Legastheniker als leiterähnlicher Gegenstand zu erkennen. Ja. Und mir war klar, hey, das benutzt du später.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht ist es ja ein echtes Kunstwerk. Ich meine, im Palais Royal gibt es natürlich wirklich in Frankreich, in Paris, als Regierungsgebäude.
Ja, genau.
Ich weiß nicht genau, wer da drin sitzt, aber irgendein Arm der Regierung sitzt im Palais Royal.
Mich hat es sehr ans Schloss Sanssouci in Potsdam erinnert. Es ist halt der Pariser Stadtpalast, das Palais Royal.
Was ja auch kein Wunder ist, weil man sich ja da an Pariser Bauwerken orientiert hat.
Da kannst du mal sehen, wie viel Ahnung ich habe, Fabian.
Ja.
Ja, der Pantomime öffnet Nico eine imaginäre Tür, bittet sie hindurch und sie spielt das Spielchen eben mit, geht hindurch, weil, wie sie schon sagte, man wird den Pantomimen sonst nicht mehr los.
Ja, Nico kommentiert das auch, aber wir müssen zu unserem wichtigen Termin.
Da bin ich also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert.
Ja, was gibt es?
Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon.
Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock.
Wir gehen zum Eingangsbereich und fahren mit dem Aufzug oder die Treppe, ich glaube, das ist gar nicht so ganz klar, zur Wohnung von Pierre Cachon und natürlich auch dessen Frau, die, na, man kann sagen, seine bessere Hälfte ist, aber nicht sehr erfreut ist, uns zu treffen.
Nein, überhaupt nicht. Sie hat uns schon an der Sprechanlage unten empfangen, als Nico geklingelt hat. Es war so ein kleiner Splitscreen-Moment.
Während Nico sich auf den Weg oben in die Wohnung macht zu Pierre Cachon und seiner Frau, verweilt die Kamera noch etwas länger auf dem Pantomimen, den wir vor der Haustür zurücklassen. Und dieser schnappt sich eine Leiter und sucht seinen eigenen Weg oben in die Wohnung. Und mit so einem kleinen, ja, wie so ein Juwel, macht er halt einen runden Kreis in eine Glasscheibe oben und bricht in das Haus hinein.
Ja, er hat so einen Glasschneider und macht einen perfekten Kreis ins Palaisfenster, ins Balkonfenster. Fand ich sehr übertrieben.
Ja, aber ist das nicht so, dass man so einen kleinen Faden spannt an den Glasschneider mit so einem Saugnapf auf der Scheibe?
Das hat er freihändig gemacht.
Okay, ja.
Ja, aber wir erfahren ja später auch, dass er offensichtlich geübt ist in derlei Tätigkeiten. Vielleicht hat er das nicht zum ersten Mal gemacht.
Aber Fabian, ich fand das Interieur wieder sehr schön. Wir werden ja in einer Art Vorraum empfangen und dort ist wieder alles Holz vertäfelt. Die Hörer wissen vielleicht, seit The Last Express, da stehe ich drauf. Wir haben hier Kronleuchter, teure Gemälde, dann so eine Couch. Habt ihr das gesehen? So eine Couch, wo Cäsaren früher mit Trauben gefüttert wurden. Das kenne ich aus Asterix.
Ja, die Marie-Antoinette-Couch.
Ja, genau.
Imelda hat wahrscheinlich auch jeden Grund, misstrauisch zu sein oder eben zumindest nicht so amused zu sein, denn Pierre Cachon ist wohl auch bekannt für seine Seitensprünge und dass er keinem Flirt mit jungen Frauen aus dem Weg geht und das stört seine Ehefrau.
Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen.
Ja, natürlich.
Die Eiskönigin wird Ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein?
Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht.
Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame.
Offensichtlich nicht emanzipiert genug, da die Reißleine zu ziehen. Vielleicht will sie das auch nicht, aus Liebe, vielleicht auch aus materiellem Interesse, man kann es ja durchaus nachvollziehen, aber ich denke schon, dass ihre Zuneigung zu Pierre aufrichtig ist, das erfahren wir dann gleich im Anschluss, ist das ziemlich eindeutig, aber sie ist auf jeden Fall nicht sehr begeistert, dass der Redakteur dann doch so eine junge, attraktive Frau geschickt hat. Aber Pierre Cachon wollte unbedingt Nicole Collard und das eröffnet er ihr auch gleich im Gespräch.
Und dann erscheint, Fabian, wie du schon erwähnt hast, Pierre Cachon, ein Herr um die 50, dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, hellblaue Krawatte. Ich fand, in seinem Charakterfenster hatte er ein bisschen was von John Wayne. Von dem alten John Wayne. Also generell so vom Gesicht her. Denn wir haben ja diese Charakterporträts in diesem Spiel, ganz ähnlich wie in Jack Orlando damals, falls ihr euch erinnert. Mhm. Im großartigen Jack Orlando.
Gringo Keinwitz, dieses Spiel hier ist wesentlich besser.
Ach, hör doch auf.
Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen.
Monsieur Kershon, es ist mir eine Ehre.
Oh ja, das glaube ich gerne.
Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann.
Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt.
Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch.
Kershon erwähnt, dass er Nikos Vater kannte.
Das hatte ihr ihr aber nie offenbart, dass ihr Vater solche prominenten Kontakte hatte.
Und das fand ich wieder so unsinnig. Das ist so eine typische Charakterentwicklungstrope. Ja, Marius, ich benutze dieses Wort jetzt auch.
Ja. Charakter?
Nee, Trop, du Jack. Um neu eingeführte Charaktere an altbekannte Charaktere zu binden, also Kershon an Nico, dann wird immer dieses Fass aufgemacht. Ich kannte deine Eltern. Deine Eltern sind verstorben, beziehungsweise ihr Vater. Und hiermit schaffen wir eine Motivation für Nico, um Ereignisse aufzuklären, die nun folgen. Ach, ja, ja. Kann man so hinnehmen, man kann sich aber auch ein bisschen drüber ärgern.
Ja, hier haben wir dann natürlich auch den Grund, warum Nico diese Sachen meistens dann später für sich behält, um die es hier geht. Sie möchte nicht über ihr Privatleben und das Leben ihres Vaters reden mit ihrem neuen Kollegen George von später. Das ist einfach, weil das hier alles aus dem Director's Cut ist und vorher im Spiel gar nicht drin war.
Ich habe mich jetzt nur in einem Wikipedia-Artikel informiert, aber Nikos Vater ist bei der Explosion eines Flugzeugs umgekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Director's Cut-Inhalte sind oder ob das Original-Inhalte sind.
Sie spricht, glaube ich, nicht über ihren Vater im Original. Gar nicht.
Ja.
Das revidiere ich aber, sobald wir dann eine Szene finden, wo sie eindeutig über ihren Vater redet.
Ja, gut. Fabian, wir wollten dich gar nicht so lange unterbrechen.
Und ehe es dann wirklich so weit kommt und beide sich austauschen können, wo denn nun die Verzahnungen beider Lebensgeschichten liegen, hören wir plötzlich das Geräusch einer kaputten Vase. Irgendetwas klirrt.
Ich muss. Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Ach, eine Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste.
Sagen wir eigentlich Nico oder sagen wir Nicole? Weil es wird ja Nicole ausgeschrieben, aber es klingt immer wie Nico.
Sie nennt sich ja Nico, N-I-C-O.
Dann bleibe ich bei Nico. Ja. Nico und die Madame Kershon tauschen weitere Freundlichkeiten aus, in Anführungszeichen.
Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger.
Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame.
Nico nennt sie auch im Vorfeld noch die Eiskönigin.
Ja, ja.
Auch eine bekannte Socialite, eine bekannte Dame, die viele Schlagzeilen macht. Und naja, sie sind nicht auf du und du auf jeden Fall. Wir sind nicht willkommen hier.
Naja, wir sind halt eine junge, hübsche Reporterin, ja. Mhm. Aber es gibt hier wieder einen Cut nach draußen, denn jemand klickt einen Schalldämpfer auf eine Pistole und lädt sie durch. Fabian, was sagst du dazu, dass jemand einen Schalldämpfer auf eine Pistole draufklickt? Dreht man die nicht normalerweise? Fabian, du hast doch immer Ahnung, was beim Bund?
Da haben wir keine Schalldämpfer gehabt.
Schalldämpfer.
Schade eigentlich. Also einen Schalldämpfer draufklicken, normalerweise dreht man sie drauf. Das kenne ich jedenfalls so aus Hollywood-Filmen. Mhm.
Genau, wir hören ein Klirren aus dem Nebenzimmer. Und wir wissen, irgendwer ist eingestiegen in diese Wohnung. Beziehungsweise irgendwer. Wir wissen, das was mit hoher Wahrscheinlichkeit der Pantomime. Und das ist natürlich ein Wissen, das unsere Protagonistin Nico nicht hat. Insofern wird sie hier auch nicht eingreifen an dieser Stelle. Und Pierre Kershon sagt, wird schon wieder deine Katze meine Vasen umgeschmissen haben. Naja, wieder mal eine Ming-Vase. Also hier wird auch nochmal betont, wie vermögend die beiden sind, dass eine Ming-Vase dann nur wieder mal zu Bruch geht. Er verschwindet im Nachbarzimmer. Man hört einen leisen Schuss.
Das war aber keine Katze.
Und Nico und Imelda kommen in das Nachbarzimmer, beziehungsweise Nicole geht vor. Sie sieht noch den Pantomime, wie er über dem toten Kershon steht.
Mein Gott! Was? Monsieur Kershon?
Der schlägt sie nieder, sie wird bewusstlos.
Aber ich fand das so lustig, wie der Pantomime noch kurz das Unschuldslamm gespielt hat, mit so einem Hand vor dem Mund, auch ich weiß gar nicht, was hier passiert ist, ich war es nicht. Und dann lockt er Nico so an sich ran und gibt ihr voll eins auf die 12. Hatte ich gar nicht mehr mit gerechnet.
Das Spiel will natürlich hier eine handfesten Mord und eine handfesten Krimi darstellen. Und das ganze Spiel soll ja auch oder will sich ja auch da ernst nehmen in dieser Richtung. Aber es kommt immer mal wieder mit so Slapstick-Einlagen um die Ecke, die einfach auch wahrscheinlich ulkig sein sollen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Es gibt viele skurrile Charaktere, auf die wir treffen werden, vor allem hier in Frankreich.
Oh ja, genau. Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint. Ich fand das wirklich lustig.
Ja, ich spoilere jetzt auch nicht, aber wir können uns wahrscheinlich alle ausmalen, dass wir irgendwann die Identität unseres kostümierten Mörders herausfinden. Und das fand ich immer noch so nach Betrachtung etwas lustig. Ach, wie als Clown verkleidet, wie als Pantomime verkleidet, durch die Gegend ulkt, obwohl dieser Charakter eigentlich ganz anders ist.
Also ich fand gerade diese Eingangsszene, wo er dann nochmal dieser Pantomime ist, dieser geradezu dämonische Pantomime mit diesem Grinsen, das fand ich besser als den Clown. Ja, Nico wurde ausgenockt und als sie wieder zu sich kommt, kniet Madame Cachon über der Leiche ihres Mannes.
Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben.
Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er...
Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder?
Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären.
Sie hat hier klare Prioritäten gesetzt und hat sich nicht um die bewusstlose Nico gekümmert. Fand ich ja sehr interessant. Mhm. Wie nannte man sie, die Eiskönigin?
Genau.
Naja, sehr passend.
Sagen wir mal ehrlich, wenn ich bewusstlos neben dir liege und deine Frau im hypothetischen Falle, was wir alle nicht hoffen, erschossen vor dir liegt, dann würdest du doch auch an der Seite deiner Frau knien und nicht neben mir, oder?
Darauf darf ich nicht antworten. Meine Frau darf die Folge nicht hören. Nein, Quatsch, du hast dir recht.
Ich fand es eher erstaunlich, dass man durchaus denken konnte bei der ersten Vorstellung der Dame, dass sie vielleicht nur aus materiellem Interesse mit Pierre Cachon es aushält, aber sie scheint ihn tatsächlich zu lieben oder geliebt zu haben, denn sie trauert tatsächlich um ihn. Es ist wirklich ehrliche Trauer, die wir hier sehen. Es ist nicht irgendwie ein unterkühltes, hat der alte Drecksack endlich bekommen, was er verdient hat, jetzt erbe ich endlich, sondern sie weint. Und das ist auch die Szene und die Pose, in der wir sie zukünftig antreffen werden.
Ja.
Und das fand ich schön. Das hat ihren Charakter nochmal so ein bisschen, eben nicht unterstrichen. Er hat ihn nochmal so ein bisschen gekippt und zeigt eben ihre verletzliche Seite. Die ist eben genau das nicht, wovon du gerade gesprochen hast, Fabian. Ja. Mhm. Sie ist nicht die Eiskönigin im eigentlichen Sinne. Fand ich schön.
Mir gefällt die Charakterisierung von Imelda hier auch ganz gut. Und deswegen bisher ist der Director's Cut in Ordnung. Da habe ich keine Probleme mit.
Ja, nach einem kurzen Gespräch mit Nico verlässt sie den Raum, um die Polizei zu rufen. Und Nico selbst realisiert hier und jetzt, was hier gerade geschehen ist.
Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar.
Und naja, es ist ein Videospiel. Natürlich warten wir nicht auf die Cops, sondern wir beginnen jetzt selbst mit unserer Untersuchung der Szene des Verbrechens.
Und damit beginnt nach langem Gequatsche unsererseits endlich das Spiel. Wir sind jetzt erst wirklich aktiv. Es gibt hier nochmal eine kurze Texteinblendung, die das grundlegende Spielprinzip, die grundlegenden Spielmechaniken und die neuen Bildschirmsymbole erklärt. Und das war's. Dann geht's los.
Alles sehr einleuchtend.
Ja. Es hat jetzt auch nicht wirklich Erklärung bedurft. Wir haben rechts außen meinen Lieblingsbutton, die Rätselhilfe, und der Rest hat mich eigentlich gar nicht weiter interessiert.
Ja, genau. Wir haben auch ein einfaches Linksklick-Rechtsklick-System. Rechtsklick ist Betrachten, Linksklick ist Interagieren.
Genau, und wie du schon sagtest, sobald der Mauszeiger irgendwie in die Nähe eines Hotspots kommt, dann erscheint so ein kleiner blauer Kreis und man weiß sofort Bescheid. Aber wir stehen jetzt hier allein im Raum und ich finde, es ist eher eine kleine Bibliothek als ein Büro. Es gibt hier keinen Bürotisch, keinen Bürostuhl. Es scheint nicht wirklich ein Arbeitsplatz zu sein. Wir haben im Hintergrund ein in die Wand eingelassenes Regal voller Bücher.
Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben.
Wir haben wieder die Holzvertäfelung, eine sehr hohe Decke, viel Stuck, beziehungsweise viele Verzierungen. Ich kann das immer nicht gut einordnen. Wo fängt Stuck an, wo hört die Verzierung auf oder andersrum? Wir haben einen Tisch mit grünem Bezug, einen rot gepolsterten Stuhl, zwei Kupferbüsten auf Podesten, etwas selbstverliebt, denn die Kupferbüsten stellen beide Pierre Carchon dar.
Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation.
Kerzenhalter an den Wänden und eben links die Balkontür, über die der Pantomime hineingekommen ist, und diese können wir untersuchen.
Ein kleines rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis.
Und ich fand es überraschend, wir können die Tür aufmachen und hinaustreten. Und Nico tritt tatsächlich so ein bisschen auf den Sims, der dahinter ist, hinaus.
Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen.
Wir kriegen zwar nur einen kleinen kurzen Blick drauf, wir interagieren hier mit nichts und sie geht da rein. Aber ja, fand ich ein bisschen komisch.
Naja, wir müssen ja später sowieso nochmal da raus. Aber der interessanteste Hotspot im Raum ist natürlich die Leiche.
Ja, und sie erwähnt dann den Begriff des Kostümmörders.
Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt.
Das ist offensichtlich eine Begebenheit bzw. eine Geschichte, eine Figur, die sie schon seit längerem beschäftigt. Denn sie als Journalistin ist natürlich vertraut mit den Anzeigen dieser Welt und was so passiert und auch was so an tragischen Unglücken passiert. Und offensichtlich gab es in der Vergangenheit schon einmal oder auch schon mehrmals Morde, die von verkleideten Mördern oder von einem verkleideten Mörder begangen wurden. Und offensichtlich dämmert es ihr, wurde sie hier gerade Zeuge eines weiteren Mordes des Kostümmörders.
Da stellt sich mir die Frage, ist das Teil der Originalversion? Haben sie diesen Schluss auch im Original gezogen mit Stobbart, dass Nico diesen sich verkleidenden Serienmörder kennt, diesen Auftragsmörder?
Ja.
Ja? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe die Originalversion vor einiger Zeit mal gespielt, vor Jahren, und ja, es ist halt alles ein bisschen verschwommen.
Nee, auf jeden Fall. Im Original gab es schon 3 Tode zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel beginnt. Hier waren es halt 2 Tode zuvor. Und den dritten haben wir ja live erlebt gerade. Aber im Original wird auch der Tod durch den Pantomimen wird natürlich dann erwähnt.
Ja. Wie gesagt, der interessanteste Hotspot im Raum ist die Leiche. Wenn wir ihn anklicken, gibt es eine Art gezeichnete Nahaufnahme. Und ich fand ihn nicht sehr schön, muss ich sagen.
Nee, es ist der 3. Grafikstil im Spiel. Also wir haben generell halt, wie das Spiel aussieht in den meisten Schauplätzen. Dann haben wir die Porträts, die nochmal etwas anders aussehen. Das hier hat wieder einen ganz anderen Grafikstil, der mir auch nicht zusagt.
Ja, das ist richtig. Wir haben das jetzt gar nicht erwähnt, diese erste Szene in diesem Büro, in dieser Bibliothek, sobald wir Nico spielen können, unterscheidet sich vom Grafikstil sehr von dem Stil, den wir aus dem Original kennen. Man sieht es, es sticht ins Auge, fand ich.
Wir bekommen auf jeden Fall hier so eine Totale über Pierre Carchon, der liegt so mit abgewinkeltem Arm, etwas unrühmlich am Boden, das Sakko ist offen, die Augen sind halb geöffnet. Und wir haben nun die Möglichkeit, diesen Leichnam zu untersuchen. Wer vielleicht sich vorstellen möchte, wer das nicht gespielt hat und vorstellen möchte, wie das hier funktioniert.
L.A. Noir, sag's.
Ja, genau. Ein modernerer Vertreter ist L.A. Noir, denn im Prinzip machen wir hier fast genau das Gleiche. Wir haben hier so ein paar Hotspots, die wir anwählen können. Da ist zum einen so der Bauchbereich, dann öffnet sich das Sakko. Wir sehen dann diese Schusswunde, das ist eine der wenigen Momente, in denen wir tatsächlich Verletzungen sehen im Spiel, zumindest im Director's Cut. Wir können aber auch mit dem Gesicht interagieren. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir Cachons Augen schließen und ihm quasi so die letzte Ehre erweisen und ihm da eine etwas würdigere Position begeben können.
Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann.
Aber Fabian, ist das nicht so eine typische Hollywood-Trope? Jetzt habe ich schon wieder gesagt, korrigiere mich, wenn ich Unsinn erzähle, aber kann man die Augen nicht erst schließen, wenn die Leichenstarre eingesetzt hat?
Ah, so, Nico erwähnt das. Und sie sagt, Rigor Mortis hätte noch nicht eingesetzt und sie konnte das deswegen.
Ah. Genau, die Leichenstarre setzt nicht so schnell ein. Das dauert einen Augenblick, ja. Wenn Menschen sterben, dann dauert das in der Regel so, ab einer Stunde setzt dann so die Leichenstarre ein und die löst sich dann auch wieder. Das ist nicht so, dass wenn jemand eine Leichenstarre verfällt, dass der dann bis die Würmer kommen, dann völlig steif ist, sondern das löst sich dann auch irgendwann wieder. Aber ja, sie liegt ja jetzt nicht schon seit 2 Stunden da neben ihm, sondern wahrscheinlich 1 Minute vielleicht. Vielleicht auch wenige Sekunden, das wissen wir nicht so ganz, aber offensichtlich gibt es hier noch keine Leichenstarre. Und die Leichenstarre bezieht sich auch eher auf die Gelenke und auf die Muskulatur und nicht so sehr auf die Augenlider, die ja nur kleine Hautlappen sind.
Ich muss aber sagen, Fabian, die Schusswunde im Bauch, so fatal wirkt sie in dem Moment gar nicht, oder? Also, dass er sofort stirbt?
Ja, kommt drauf an, was da getroffen wurde, ne? Wenn jetzt, ja gut, sie ist auf der linken Seite von Cachon aus, ist also nicht die Leber getroffen. Schwer zu sagen, vielleicht hat er eine Arterie getroffen und er ist dann relativ schnell verblutet. Ich denke, sie wollten es jetzt nicht zu drastisch machen und haben ihm jetzt keine Wunde genau auf die Stirn gezeichnet.
Na, dann wäre es für die Switch zu krass gewesen.
Genau, dann ist es vielleicht für die Switch zu krass gewesen und für Nintendo. Und generell wollte man ja auch, dass das Spiel sich an möglichst breite Kundenschichten verkauft. Und ich denke, hier wird Erwachsenen wie auch Jugendlichen und auch Heranwachsenden klar, dass hier jemand gestorben ist. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich brauche jetzt hier in dieser Stelle auch kein
Nö.
Eintrittsloch an der Stirn und eine große Blutlache im Hintergrund und Teile des Gehirns auf dem Boden. Mir fehlt das hier nicht an dieser Stelle. Das ist kein Spiel, das jetzt irgendwie mit Gewalt oder Splatter- und Gore-Effekten auftrumpfen möchte, wie Phantasmagoria, bei dem das ja noch ein Verkaufsargument war. Hier geht es um den Mord, um diesen Kriminalfall und nicht so sehr um den Voyeurismus dabei. Nico kommentiert es aber auch, nachdem wir den guten Pierre hier untersuchen. Wir können in seine Sakkotasche gucken und finden dort Fahrkarten, nimmt Nico an sich.
Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Und auch nachdem sie sein Gesicht anfasst und die Augen schließt, dann bemerkt sie, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt, denn jetzt hat sie den Tatort verändert und jetzt steckt sie mittendrin. Jetzt gibt es für sie kein Zurück mehr. Sie hätte sich wahrscheinlich bis eben noch zurückziehen können und sagen können, ich will damit nichts zu tun haben, ich will hier nicht tiefer reingezogen werden. Ist alles tragisch genug, aber nun ist sie Teil dieser Geschichte, denn spätestens jetzt würden wahrscheinlich auch die Polizei unangenehme Fragen stellen, warum sie einen toten, wohlhabenden, einflussreichen Mann um Fahrkarten beraubt.
Ja, das ist richtig.
Und ihm ins Gesicht fest. Obwohl noch keine KTU und keine Spurensicherung da war.
Es ist aber komisch nun, können wir nämlich wieder hergehen und die Augen wieder öffnen. Und Nico sagt dann, denn wir sollten für die Polizei den Tatort so hinterlassen, wie sie ihn vorgefunden hat. Dann können wir die Augen wieder schließen und wieder öffnen und wieder schließen. Denn Würde ist auch wichtig. Also wir können die Leiche schon ein wenig misshandeln hier. Ich weiß nicht, ob das notwendig war, dieses Auf und Zu, was man da machen kann. Natürlich müssen wir immer draufklicken, aber naja.
Zumal es auch verwirrend ist, denn zumindest mich hat es damals, gut, ich wusste jetzt bei diesem Durchgang, dass das keine Relevanz hat, aber es hat mich beim ersten Spieldurchgang tatsächlich ein bisschen irritiert, denn ich war mir jetzt nicht sicher, hat das eine Konsequenz, wenn ich jetzt die Augen schließe? Sie merkt das ja dann auch so an, jetzt habe ich den Tatort verändert. Dann merkt sie natürlich auch an, wenn ich es wieder rückgängig mache und das war dann so, was mache ich denn jetzt? Auf der anderen Seite habe ich mir dann natürlich ja die Inventargegenstände an mich genommen und da war dann für mich klar, okay, da kann ich jetzt auch die Augen zumachen, denn ich habe ja hier sowieso schon was verändert. Aber es hat natürlich keine Relevanz, ja.
Ja, genau. Die Fahrkarte, die du erwähnt hast, das sind übrigens Bootsfahrkarten von Bâton de la Conciergerie. Mhm. Kommen wir gleich noch drauf zurück.
Tolles Französisch, Marius. Großartig. Was ich hier noch ganz witzig fand, war, wenn wir den Leichnam ein zweites Mal anklicken, also wenn wir aus dieser Nahansicht raus sind, dann sagt Nico:
Pierre Carchon ist zum letzten Mal steif.
Ja. Unpassend. Echt? Und doppeldeutig, ja, das sagt sie. Gerade bei seinem Ruf als Schürzenjäger.
Ja, ja. Das kann ich mir im Original nicht vorstellen. Mir wäre es nicht aufgefallen. Ich habe es im O-Ton gespielt und ich meine, da ist nichts mehr von Stiffy oder so.
Aber auf der anderen Seite, das ist doch typisch britischer Humor, oder?
Ja, klar.
Also das hätte so auch gut in Little Britain oder so vorkommen können. Ja.
Willst du mir sagen, Pierre Cachon ist nicht tot, er ist nur am Boden festgenagelt worden vom Verkäufer, wie der Papagei in Monty Python?
Oh, Marius, niemand hat Monty Python geguckt.
Entschuldigung. Naja, aber das war das Wichtigste am Körper von Cachon. Es gibt noch etwas neben dem Körper. Wir finden eine kleine Spange dort, so ein Haarclip.
Eine Haarspange von Nico.
Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde.
Das war nur ein eher unbedeutender, goldfarbener Metallclip. Wahrscheinlich aus irgendeiner Drogerie, aber sie sagt, es ist ihre Lieblingshaarspange und die braucht sie natürlich und die stecken wir ein. Als geübte Point-and-Click-Adventure-Spieler wissen wir, dass das ein Universalschlüssel ist.
Ja.
Ein Skelettschlüssel und deswegen brauchen wir den unbedingt.
Genau.
Hier können wir jetzt natürlich noch alle Hotspots anklicken, wenn wir möchten. Aber ansonsten kommen wir hier nicht weiter und können den Raum eigentlich durch die Doppeltür verlassen.
Und hier beenden wir heute etwas abrupt, noch nicht richtig von der Story gefesselt, aber ich hoffe, ihr freut euch schon auf mehr. Und ja, was haltet ihr eigentlich so von dem neuen Einstieg im Director's Cut zu Baphomets Fluch? Nicht so knallhart wie damals beim ersten Mal, als es noch original rauskam mit der großen Explosion am Anfang, sondern etwas langsamer und dezenter.
Ja, es hat einfach nicht denselben Einschlag. Mhm. Es ist langsamer, es ist dezenter. Nikos Einstieg als spielbarer Charakter ist nicht schlecht, aber auch sehr gediegen und wenig überraschend. Ich finde, es verändert das Pacing im Hinblick aufs Originalspiel dann doch sehr.
Mhm. Aber findet ihr das tatsächlich? Denn wir haben ja immerhin ebenfalls einen Mord, mit dem es losgeht, der im Original nur angedeutet wurde.
Naja gut, aber wir haben keinen großen Knall.
Das stimmt.
Damals beim Einstieg, als ich das Original gespielt habe, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass mir hier gleich das ganze Café um die Ohren fliegt.
Das stimmt.
Ich fand das schon bombastischer und es ist ja auch ein ganz klassischer Einstieg, der sehr geschätzt wird.
Das ist wahr.
Was wir diesmal haben, ist eine etwas persönlichere Verknüpfung zum Mord, denn Nico wurde nun mal eingeladen und dann ist halt ihr Interviewpartner gestorben, während George einfach am falschen Ort zur falschen Zeit war und rein zufällig die Explosion im Café mitbekommen hat.
Genau.
Also ich finde es als Erweiterung der Story und auch als Ausfächern von Nikos Charakter sinnvoll, gerade wenn man das Original schon kennt. Da freut man sich sicherlich darüber, dass hier noch ein paar mehr Details geliefert werden. Aber so als Einstieg, suboptimal, finde ich persönlich.
Naja, wir können ja mal gespannt sein darauf, was die Hörer sagen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare zu dieser Folge. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Der Auftakt zu Baphomets Fluch.
Genau. Nächstes Mal geht's richtig los. Auf Wiedersehen.
Jo, bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Aber halt, bevor wir weg sind, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. Unter anderem auch die Neuankömmlinge Patrick Kammermeier, Stefan Kürpik, Nikolai Pjuk, Mike Simmering, Franz Schwanitz, Philipp Budda, Cedric Scherer, Jo K., Christian Ritter, Daniel Grave, Philipp Rede, Marco H., David Nies, Dotterle, Gordon Bleu, ach, wunderschön, Gordon Bleu, S. Evans Warrant, Elena Torres, Tobias Navarra und Rumble Dante. Also, herzlichen Dank an alle, die uns finanziell unterstützen. Ihr helft eine Menge. Und ansonsten auch ein großes Dankeschön an alle unsere anderen Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.